Man kann sich fragen, cui bono?
Von diesen Preiserhöhungen war vor allem Europa betroffen, während die anderen Weltregionen gar nicht so das mitbekommen haben.
Wie relevant ist das ökonomisch, dass wir hier weitaus stärker verloren haben?
Russland, Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Folge 5. Wer hat vom Ukraine-Krieg wirtschaftlich am meisten profitiert? Willkommen, meine Damen und Herren, in der 5. Folge des neuen Podcasts der Tageszeitung Die Presse zur russischen Wirtschaft. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, führender Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobry dzień.
Dobry dzień.
Über 2,5 Jahre führt Russland nun Krieg gegen die Ukraine. Hunderttausende Tote sind zu beklagen, Hunderttausende Verwundete. Wenig verwunderlich, dass da wie dort Ermüdungserscheinungen zunehmen, auch wenn von mehreren Seiten Durchhalteparolen wiederholt werden. Neben allem anderen Zynismus, die der Krieg hervorbringt, ist ein anderer zynischer Aspekt auch der, dass jeder Krieg wirtschaftliche Sieger und Verlierer hervorbringt, was unser heutiges Thema ist. Herr Astrow, in Vorbereitung dieser Sendung ist mir eingefallen, dass es in Russland ja ein geflügeltes Wort gibt, das ausdrückt, was man im Deutschen nennt, des einen Freud, des anderen Leid. Wie sagt man in Russland?
Кому война, кому мать родная.
Das Interessante ist, dass das aus der Kriegsrhetorik eigentlich kommt. Und wörtlich übersetzt heißt es, für die einen ist es Krieg und für die anderen ist es wie die Mutter, wie die sorgende, umsorgende oder nährende Mutter. Also des einen Freud, des anderen Leid in Russland mit Kriegsrhetorik verbunden. Jetzt ist es so, verschwörungstheoretisch und vielleicht nicht nur verschwörungstheoretisch heißt es oft, die Amerikaner richten es sich und die Amerikaner sind immer die größten Profiteure, wenn es um einen Krieg geht, weil sie eine mächtige Rüstungsindustrie haben. Das große Bild, was diesen Krieg betrifft, ist natürlich bei langem nicht fertig gezeichnet. Es sind eher einige Konturen und Pinselstriche, die da sind, die uns eine Ahnung davon geben, wer bis jetzt am meisten profitiert hat und wer am meisten verloren hat. Sagen Sie, wer ist oder sind die Sieger? Haben Sie schon ein klares Bild für sich gewonnen?
Ja, man kann schon sagen, also die USA sind eindeutig ein Sieger. China ist eindeutig ein Sieger. Die Ukraine ist natürlich ein Verlierer. Europa ist auch ein Verlierer. Bei Russland ist es nicht so offensichtlich. Momentan ist die Lage nicht schlecht, aber ich glaube, langfristig gehört Russland auch eher zu Verlierern.
Ich würde sagen, dass wir die Ukraine überhaupt aussparen, denn logischerweise sie als angegriffenes Land ist der große Verlierer. Es gibt Schätzungen, dass der Wiederaufbau mit Stand Ende 2023 fast 500 Milliarden Dollar umfasst. Das heißt, was das Geld, das gebraucht wird zum Wiederaufbau. Jetzt ein Jahr später ist das natürlich weitaus mehr schon geworden. Wir sparen das aus. Kehren wir zurück zu den USA, die Sie selber als erstes auch genannt haben, und zu Europa. Ich habe mir angesehen, das Institut für Weltwirtschaft in Kiel hat eruiert, dass die Ausgaben für Unterstützung der Ukraine in Europa 118 Milliarden Euro umfassen. Seitens der USA sind 85 Milliarden geflossen, wobei dort mehr als die Hälfte, also 3/5 würde ich sagen, ganz klar in den Rüstungssektor gingen. Allerdings auch in Europa ging 1/3 dieser Ausgaben in den Rüstungssektor. Insgesamt hat Europa mehr ausgegeben. Jetzt rede ich noch gar nicht von den Energiekosten, zu denen kommen wir extra, was die Europa mehr an Energiekosten haben seit Kriegsbeginn. Bleiben wir bei den Rüstungskosten. Wie interpretieren Sie diese Daten?
Ja, es ist wirklich so, dass der Großteil der US-amerikanischen Hilfe an die Ukraine Militärhilfe darstellt. Und dieses Geld sieht die Ukraine gar nicht. Im Prinzip, das wird als militärische Unterstützung der Ukraine bezeichnet. Das Geld fließt direkt von der US-Regierung an die US-Rüstungskonzerne. Das heißt, das sind die Rüstungskonzerne, die erstens Waffen für die Ukraine produzieren. Das sind Unternehmen wie Lockheed Martin oder Raytheon Technologies, RTX und so weiter. Und zum anderen geht es darum, viele Waffen bekommt die Ukraine aus den Lagern, aus den US-amerikanischen Lagern oder bekam zumindest am Anfang, weil das geht natürlich am schnellsten, die Lager abzubauen, wenn es darum sein muss, schnell zu reagieren. Aber diese Lager müssen aufgefüllt werden. Ja? Und das heißt, die US-amerikanischen Rüstungskonzerne produzieren auch, um diese US-amerikanischen Lager wieder aufzuführen. Das heißt, das sind die Unternehmen, die natürlich sehr stark von dieser ganzen Situation profitieren. Nicht nur wegen der Ukraine selber. Es geht jetzt auch darum, dass viele europäische Länder auch mehr für die Verteidigung ausgeben, für die Rüstung ausgeben. Ganz extrem ist zum Beispiel Polen. Also Polen hat mittlerweile Verteidigungsausgaben in Höhe von 4% des BIP, was natürlich sehr viel ist. Es ist mehr als zum Beispiel die USA sogar.
Auch die NATO. Die NATO hat vorgeschrieben für ihre Mitglieder 2% des Landes-BIPs. Ja?
Genau, 2%. Also nicht alle Länder erfüllen diese 2% des BIP, aber viele Länder erfüllen. Also mehr als die Hälfte mittlerweile erfüllen das. Natürlich hängt das mit der geopolitischen Lage in Europa zusammen, dass diese Angst vor Russland, ja, dass auch andere Länder von Russland angegriffen werden können, was ich nicht glaube, weil die Russen tun sich schon sehr schwer in der Ukraine, so sehr schwer, deutlich schwerer, als sie sich das vorgestellt hatten. Deswegen glaube ich nicht, dass Polen oder Baltikum in absehbarer Zukunft von Russland angegriffen werden. Aber das ist mehr oder weniger die Stimmung. Ja? Und das sind diese Länder, die es als Notwendigkeit sehen, mehr in die Verteidigung zu investieren.
Das heißt, die Welle der Aufrüstung ist ganz einfach
genau,
da.
Genau, die Welle der Aufrüstung ist ganz einfach da. Die Experten sprechen auch sehr oft über das Ende der sogenannten Friedensdividende. Das ist so die Friedensdividende, man bezeichnet das auch ökonomisch als Phänomen, wobei die Länder, vor allem die europäischen Länder, jahrzehntelang sich leisten konnten, nicht sehr viel für die Verteidigung auszugeben. Und dadurch gab es dann mehr Geld, zum Beispiel für den Sozialstaat, für andere wichtige Ausgabenposten.
Aber wenn wir es jetzt auseinanderhalten, man kann sagen, das sind die US-Rüstungsbetriebe, die klarerweise profitieren. Jetzt in dem Sinn nicht US-Staat, sondern die US-Hilfsgelder gehen zur Hälfte oder zu drei Fünfteln, wie wir gesehen haben, in den Rüstungssektor. Es sind ganz klar die Konzerne hier, die profitieren.
Ja.
Allerdings ist das ja nicht nur, wie Sie angedeutet haben, ein US-amerikanisches Phänomen, auch in Europa sehen wir beispielsweise beim deutschen Konzern Rheinmetall, aber auch kleinere wie Hensoldt oder Renk, das sind neue, und auch in anderen Ländern, Thales oder in Großbritannien, das BAE Systems. Sie haben, allein wenn ich die Aktienkurse hernehme, so war es bei Rheinmetall so, dass in den ersten beiden Kriegsjahren um 315% zugenommen hat. Das heißt, hier spiegelt sich die Welle auch an der Börse. Also so gesehen auch die europäischen Konzerne, Rüstungskonzerne profitieren. Wo ist der Unterschied zu den USA?
Da haben Sie völlig recht. Natürlich auch die europäischen Konzerne profitieren davon. Nur man muss bedenken, dass der europäische Rüstungssektor viel kleiner ist als der US-amerikanische. Also der Umsatz des europäischen Rüstungssektors beträgt circa 70 Milliarden Euro pro Jahr, während der Umsatz des US-amerikanischen Rüstungssektors beträgt etwa 300 Milliarden. Das heißt, der US-amerikanische Rüstungssektor ist circa viermal so groß wie der europäische. Das heißt, die Rüstungsindustrie spielt in der Wirtschaft, in der US-amerikanischen Wirtschaft eine viel größere Rolle als in Europa. Deswegen kommt es auch mehr ins Gewicht, wenn es den US-amerikanischen Rüstungskonzernen gut geht, als es zum Beispiel in Europa der Fall ist. In Europa gibt es viele andere Faktoren, wie zum Beispiel auch diese Energiekrise, die diesen positiven Effekt auf die europäische Rüstungsindustrie durchaus überkompensieren.
Jetzt kursiert da wie dort auch die Behauptung, dass europäische Hilfsgelder indirekt eigentlich in die US-Rüstungsindustrie fließen. Was hat es damit auf sich?
Ja, es ist so, es gibt Zahlen. Ja, also das europäische Verteidigungsbudget war schon immer sehr stark an die US-amerikanischen Waffen angewiesen. Das heißt, ein Großteil der Verteidigungsausgaben der europäischen Staaten floss in die USA, an die US-Rüstungskonzerne. Und dieser Anteil ist in den letzten zwei Jahren noch einmal gestiegen. Also es gibt eine Zahl, seit Februar 22, also zwischen Februar 22 und Mitte 23, betrug der Anteil der US-amerikanischen Waffen an europäischen Verteidigungsausgaben circa fast 80%. Es gibt jetzt eine Strategie, also die Europäische Union hat vor kurzem eine Strategie, die sogenannte European Defense and Industrial Strategy, also EDIS, die Abkürzung dafür, verabschiedet. Und diese Strategie sieht vor, dass der Anteil der europäischen Waffenproduzenten an den gesamten Einkäufen durch die europäischen Regierungen bis zum Jahr 2030 auf 50% steigen soll. Also von circa 20% momentan auf 50%. Das wäre natürlich ein massiver Anstieg. Es ist die Frage, ob es wirklich dazu kommt innerhalb von 6 Jahren. Aber jedenfalls, selbst wenn diese Strategie implementiert wird und selbst wenn es dazu kommt, wird die Hälfte des europäischen Verteidigungsbudgets immer noch an die US-Amerikaner fließen.
Gut, ein relativ eindeutiges Bild hier, das wir zeichnen können, was den Rüstungssektor betrifft. Weitaus dramatischer ist allerdings die Situation in einem anderen Bereich, und zwar im Energiebereich, seit dem Kriegsbeginn. Denn hier ist es so, und ich zitiere jetzt aus diversen Schätzungen, die ich zusammenfasse, ist es so, dass die Loslösung Europas von den russischen Gasimporten Europa, was die Kosten an Abfederung dieser Energiekrise betrifft, weil man ja woanders einkaufen musste und teurer einkaufen musste, weil ja auch die Preise gestiegen sind, in etwa 300 Milliarden Euro ausmachen würden, während in den USA, die ja energieautark sind, zumindest was das Gas und Öl betrifft, hier es zu keinen Teuerungen kam und hier Europa einen massiven Nachteil bekommen hat. Was sagen Sie zu diesen Zahlen? Sind die realistisch?
Ja, sie sind realistisch, durchaus realistisch. Es geht nicht nur darum, dass Europa sehr viel an Mehrausgaben für Energieimport im Jahre 2022 hatte, weil der Sanktionsmechanismus auf russische Energie nicht sehr gut durchgedacht war. Man hat die Sanktionen auf den russischen Energiesektor im Voraus angekündigt. Das heißt, schon im Frühling 2022 wusste man, es kommen die Sanktionen. Die tatsächlichen Sanktionen sind aber erst im Dezember gekommen.
Im Ölsektor,
genau. Aber das hat auch Auswirkungen auf die Gaslieferungen nach Europa. Es gab auch diese Sorgen um die russischen Gaslieferungen. Die haben auch dazu beigetragen, dass die Gaspreise in die Höhe geschossen sind. Ja. Und dieses Phänomen war wirklich nur auf Europa beschränkt, weil im Unterschied zum Ölmarkt ist der Gasmarkt, der weltweite Gasmarkt, sehr stark regional segmentiert. Das heißt, von diesen Preiserhöhungen war vor allem Europa betroffen, während die anderen Weltregionen gar nicht so das mitbekommen haben. Und diese gestiegenen oder sehr rasant gestiegenen Gaspreise waren die Hauptursache für die Energiekrise in Europa, die im Jahre 2022/23 ausgebrochen ist, weil auch die Stromerzeugung wurde dadurch sehr stark betroffen. Also auch die Strompreise sind extrem gestiegen, weil der Preismechanismus ist so, dass die teuerste Energiequelle vor allem ins Gewicht fällt, und die teuerste Energiequelle damals war der Erdgas.
Es gibt Ökonomen, die sagen, gerade im ersten Kriegsjahr, wo die Preise ja so hochgeschnellt sind für Gas und auch für Öl, wäre es weitaus geschickter gewesen, wenn Europa weiter in Russland eingekauft hätte, dann wäre der Preis niedrig geblieben. Die Russen hätten eigentlich weniger verdient mit dem, dass sie mehr geliefert hätten zu billigeren Preisen, als so, wo sie weniger geliefert haben, zu exorbitant hohen Preisen. Und die Europäer hätten nicht diese exorbitante Inflation gehabt. Ist das eine falsche Rechnung?
Ich sehe es auch so. Ja, zumindest am Anfang war das sicher so.
Also, dass die Rechnung richtig ist, ne?
Ja, genau. Dass die Rechnung ist richtig. Also, im Jahre 22 war das wirklich tatsächlich so. Obwohl die Russen weniger Energie nach Europa exportiert haben, mengenmäßig, sind die Preise so stark angestiegen, dass die Russen im Endeffekt mehr verdient haben. Und das erklärt auch zum Beispiel den enormen Handelsbilanzüberschuss, den Russland im Jahre 22 erwirtschaftet hat. Im Jahre 23 hat sich das schon ein bisschen geändert. Also mittlerweile sind wir schon in einem Bereich, wo die Energiepreise wieder deutlich gesunken sind.
Es war ja so, dass die Europäer selber sich von russischem Gas losgesagt haben Und dann kam noch dazu, dass es im Herbst 2022 die Sprengung der Ostsee-Pipeline Nord Stream gegeben hat, über die ein beträchtlicher Teil der europäischen Importe geflossen ist, zumindest über die ersten beiden Stränge, die anderen waren ja erst in Vorbereitung. Und das wurde weggesprengt. Vor kurzem hat das Wall Street Journal in einer aufwendigen Recherche über 1,5-2 Jahre, glaube ich, eruiert, dass dahinter sehr klar die Ukraine stand und dass sogar Präsident Zelensky im Bilde war, dass das in Vorbereitung ist, vor allem von Geheimdienst- oder Militärgenerälen, die bei einer Sauferei sozusagen auf die Idee kamen, das durchzuführen. Man kann sich fragen, cui bono, also wem nutzte das Ganze? Der Ukraine? Oder, wie wir jetzt sehen, natürlich, dass diese Lieferungen, die vorher aus Russland kamen, zu einem beträchtlichen Teil mittlerweile aus Amerika kommen.
Das nützt der Ukraine insofern, weil Russland jetzt weniger Möglichkeiten hat, nach Europa Gas zu exportieren. Ja, das heißt, ja, das ist schon eine gewisse Belastung für das russische Budget, für das Budget der russischen Regierung. Aber das hilft auch den US-Amerikanern, unter anderem deswegen, weil der Nord Stream gesprengt wurde, können die USA jetzt viel mehr Flüssiggas nach Europa exportieren. Also die Exporte des US-amerikanischen Flüssiggases haben sehr stark von der Abkopplung Europas von der russischen Gaslieferungen profitiert. Also mittlerweile kommt die Hälfte von den ganzen Flüssiggasimporten nach Europa aus den USA. Und US-amerikanisches Gas macht etwa 15% der gesamten Erdgasimporten Europa aus.
Nur damit wir eine andere Zahl uns das ein bisschen verdeutlicht. Gazprom, der größte russische Exporteur, hatte im Jahr 2022 durch seine Exporte, die ja hauptsächlich nach Europa gingen, einen Gewinn erwirtschaftet von 12,5 Milliarden Euro. Im Jahr 2023, als sie mehr oder weniger vom Markt nicht gänzlich rausgekickt waren, aber eigentlich zu einem beträchtlichen Teil, haben sie zum ersten Mal seit einem Vierteljahrhundert einen Verlust erlitten, nämlich 6,5 Milliarden Euro. Das nur zur Einordnung. Sie haben selber gesagt, hier hat Europa jetzt zusammenfassend massiv verloren durch die Energiekrise. Hier hat Amerika nicht verloren, klarerweise, weil sie selber autark sind. Gleichzeitig haben sie den Gasexport zu einem gewissen Teil von den Russen übernommen und gewinnen hier damit. Aber damit wir nicht bei Amerika hängen bleiben, ich möchte noch auf ein zweites Land zu sprechen kommen, klarerweise Norwegen. Nicht? Norwegen ist ja ein Großexporteur nach Europa von Gas und von Öl. Wie stellt sich hier die Situation dar?
Ja, Norwegen hat davon auch natürlich profitiert. Mittlerweile, also zumindest im dritten Quartal 2024, kamen 30% aller europäischen Gasimporte aus Norwegen. Das heißt, mittlerweile ist Norwegen der wichtigste Erdgaslieferant für Europa. Und Norwegen hat auch sehr stark profitiert. Nicht nur deswegen, weil sie mehr Gas liefern, aber auch vom Anstieg des Gaspreises. Ja. Insgesamt ist die Lage jetzt so in Europa, dass obwohl in letzter Zeit die Energiepreise schon deutlich gesunken sind, ja, verglichen mit dem Höhenflug im Jahre 2022, liegen die Energiepreise in Europa zweimal so hoch wie vor dem Krieg und zweimal so hoch wie in den USA. Und bei den Gaspreisen, bei den Erdgaspreisen ist die Kluft noch größer. Also die europäischen Gaspreise sind etwa viermal so hoch wie in den USA. Und das ist ein massives Problem. Das bleibt, ja, obwohl die Lage sich halbwegs beruhigt hat. Dieses Problem bleibt, weil das ist eine Belastung für die europäische Wettbewerbsfähigkeit. Also wir haben gesehen zum Beispiel die energieintensiven Branchen, wie zum Beispiel die chemische Industrie oder die Metallurgie, also die Stahlindustrie, sie haben sehr stark dadurch gelitten. Also wir haben gesehen zum Beispiel der Marktwert vom BASF, also vom größten Chemieunternehmen der Welt, hat...
Das Deutsche, ja?
Ja, genau. Hat circa ein Drittel an Marktwert verloren. ThyssenKrupp, ein wichtiger Stahlproduzent, musste einen Betrieb schließen. Also insgesamt die energieintensiven Branchen sind um etwa 15% eingebrochen in den letzten 2 Jahren. Und das hängt in erster Linie mit hohen Energiepreisen zusammen. Und es ist keine Entspannung in Sicht, weil momentan in puncto Energiepreise verliert Europa eindeutig gegenüber seinen Hauptkonkurrenten, Hauptrivalen, den USA und China. Und vor allem für Deutschland ist es ein Problem, weil die deutsche Wirtschaft so stark auf Industrie spezialisiert ist. Im Gegensatz zum Beispiel zu Frankreich oder Niederlande, die eher auf Dienstleistungen ausgerichtet sind. Also die deutsche Industrie spürt das schon und das ist mittlerweile ist es ein strukturelles Problem. Das heißt, die gesamten Kosten dieser Abkopplung Europas und vor allem Deutschlands von der billigen russischen Energie kann man noch nicht abschätzen, weil die sind immer noch spürbar und die werden auch in den kommenden Jahren nach wie vor spürbar sein.
Das heißt, es ist ja auch eines der Hauptargumente der Unternehmen dafür, dass sie abwandern, sind die Energiepreise. Und Abwanderung heißt durchaus auch in die USA, nicht unbedingt immer, aber sehr wohl auch, was die Energiepreise betrifft, ist die USA hier attraktiver geworden.
Ja, die USA sind deutlich attraktiver und außerdem betreiben die USA auch eine eindeutige Industriepolitik in diesem Bereich. Es gab zum Beispiel dieses berühmte Inflation Reduction Act. Ja, das ist ein schöner Name für ein Gesetz. Im Wesentlichen geht es darum, die USA als Standort attraktiver zu machen, unter anderem durch die Subventionen. Das heißt, es gibt mehrere Faktoren, die jetzt eher für die USA sprechen als für Europa.
Was die Energiepreise betrifft, gerade in Deutschland muss man dazu sagen, es hat schon auch mehrere Faktoren. Die Abschaltung der Atomenergie, der Ausstieg ist ideologiegetrieben und hier natürlich auch ein Pferdefuß des Ganzen. Aber wesentlich hängt es mit der Trennung von billiger russischer Gaslieferungen zusammen. Zu Norwegen wollte ich noch nachschießen. 123 Milliarden Euro hat Norwegen an Gasexporten allein im Jahr 2022 von Europa bekommen. Die Einnahmen von Gasexporten. Gehen wir kurz weg von der Energie und unser Hauptthema ist ja, wer sind die großen Verlierer des Ukraine-Krieges wirtschaftlich und wer sind die Sieger? Dass Europa der große Verlierer ist, haben wir schon stark umrissen und ich lege hier noch einen Aspekt nach, dass ja die massive Reduzierung des Handels mit Russland auch zu wenig wahrscheinlich im Bilde ist. Ich bringe hier eine Zahl, was die Europäische Statistikbehörde schreibt, nämlich dass zwischen dem zweiten Quartal 2022 und dem zweiten Quartal 2024 die europäischen Exporte nach Russland um 59% eingebrochen sind. Jetzt muss man schon sagen, Russland war, was die europäischen Exporte betrifft, nicht unbedingt überlebenswichtig. Es machte zu Beginn des Krieges 3,2% der europäischen Exporte generell aus und das ist jetzt zurückgefallen auf 1,2%, also fast gedrittelt. Ist das relevant, weil die USA hat mit Russland ja ohnehin wenig Handel immer betrieben. Ist aufgrund der Nachbarschaft logisch, dass die Europäer mehr Handel betreiben. Wie relevant ist das ökonomisch, dass wir hier weitaus stärker verloren haben?
Ich würde sagen, das ist mäßig relevant. Also die Zahlen, die Sie genannt haben, das bezieht sich vor allem auf die direkten Exporte Europas nach Russland. Ja, sie sind um 60% oder circa 60% eingebrochen. Aber es ist kein Geheimnis, dass relativ viele europäische Waren nun über Umwege Russland erreichen. Über China, Hongkong, Vereinigte Arabische Emiraten, die GUS-Staaten wie Armenien, Kirgisistan, Kasachstan, die Türkei und so weiter. Das heißt, ein Großteil oder relativ viele europäischen Exporte nach Russland erreichen Russland, nur nicht direkt. Und auf jeden Fall, das sind nicht die Beträge, die man mit den Verlusten aus der Energiekrise vergleichen kann. Das heißt, die Energiekrise, die Verteuerung der importierten Energie für Europa fällt eindeutig mehr ins Gewicht als die relativ bescheidenen Verluste durch den Einbruch der Exporte nach Russland.
Sie haben jetzt bei der Aufzählung der Umgehungsländer, die ja auch alle profitiert haben, logischerweise, nicht? Der Handel zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland ist seit Kriegsbeginn verdreifacht worden, wie kürzlich bekannt wurde. Und bei den anderen Ländern wohl auch stark gestiegen. Das sind eindeutige Profiteure. Sie haben erwähnt die Türkei, Kirgisistan, Kasachstan, überhaupt die südkaukasischen Staaten, Armenien auch und die Vereinigten Arabischen Emirate. Also hier eindeutige Sieger haben wir hier, ne? Und China logischerweise auch, die haben sie auch in dieser Reihe genannt, wobei man China ganz stark herausgreifen muss. Wenn wir festhalten, dass die USA der große wirtschaftliche Sieger sind, muss man klarerweise sagen, der zweite große ist wohl China, oder liege ich hier falsch?
Ja, China ist natürlich eine große Wirtschaft und China hat sehr stark von dieser, das heißt im Wesentlichen, was wir gesehen haben, dieser Krieg, die Sanktionen, die Konfliktsituation zwischen Russland und dem Westen hat Russland in die Arme von China getrieben. Ich weiß nicht, ob es die Absicht, die westliche Absicht war oder nicht, aber de facto hat Russland momentan nicht sehr viele Alternativen, also handelspolitische Alternativen, abgesehen von China. Also mittlerweile macht China schon 2/3 oder fast 2/3 der gesamten russischen Importe aus. Das heißt, fast 2/3 der russischen Importe kommen.
Das ist zumindest oder mehr sogar wahrscheinlich, als vorher die Europäer gemacht haben oder wahrscheinlich vergleichbar. Sagen wir so, die Chinesen haben die Europäer ersetzt in Russland.
Ja, genau. Ersetzt und eigentlich mehr als ersetzt. Ja, weil die Europäische Union machte circa die Hälfte der russischen Importe vor dem Krieg aus. Jetzt liegt China bei über 60%. Auf der Importseite, auf der Exportseite sind China und Indien auch extrem wichtig geworden, weil die russischen Energieexporte vor allem Richtung China und Indien umgeleitet wurden. Das heißt, diese Achse, die es momentan gibt zwischen Russland und China, das ist nicht nur eine diplomatische Achse, das ist auch eine wirtschaftliche Achse, weil die beiden Länder so stark darauf angewiesen sind. Allerdings muss man sagen, obwohl China von dieser ganzen Situation profitiert hat, ist das für China vielleicht doch nicht so wichtig wie für Russland. Das heißt, dieses Verhältnis zwischen China und Russland ist eindeutig asymmetrisch. Während, ich habe schon gesagt, China macht mehr als die Hälfte oder circa die Hälfte des russischen Außenhandelsvolumens aus. Aber für China ist der russische Markt, liegt der russische Markt immer noch bei circa 5%. Das ist eindeutig eine asymmetrische Situation. Das heißt, Russland ist an China viel mehr angewiesen als umgekehrt.
Und nicht nur angewiesen, es ist eher die Frage schon, ob sie sich in eine einseitige Abhängigkeit dort begeben haben.
Das ist eindeutig eine einseitige Abhängigkeit. Es gibt auch Stimmen in Russland, die durchaus besorgt sind. Ja, diese einseitige Abhängigkeit natürlich hat auch eigene Probleme, ist nicht ohne Probleme. Was ich noch hinzufügen möchte, bei China ist es natürlich anders als zum Beispiel bei den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Georgien oder Kirgisistan und so weiter. Bei China sind es natürlich nicht nur und nicht so sehr die Reexporte westlicher Güter nach Russland, die eine Rolle spielen, sondern vor allem auch die heimische Produktion. Also viele chinesischen Unternehmen, viele chinesischen Exporteure haben vom Ausstieg der europäischen Unternehmen aus Russland massiv profitiert. Ganz deutlich sieht man das zum Beispiel im Autosektor.
Wo die europäischen Konzerne ja freiwillig aus Eigeninitiative aus Russland zurückgegangen sind, nicht aufgrund von Sanktionen.
Genau. Die europäischen und japanischen Konzerne, auch manche US-amerikanische, wie der Ford zum Beispiel, sie haben sich alle aus Russland zurückgezogen und sie waren alle präsent in Russland. Also die russische Autoproduktion war weitgehend in ausländischen, also in westlichen Händen oder japanischen Händen vor dem Krieg. Alle diese Unternehmen haben sich zurückgezogen und die Nischen, die dadurch entstanden sind, die wurden vor allem durch die mehr Importe von chinesischen Autos.
Allerdings, wie Sie richtig sagen, durch Importe. Denn die Chinesen, im Unterschied zu den Europäern, investieren die Chinesen ja kaum in Russland. In ein paar Werken inzwischen, die Europäer dort verlassen haben, ist eine kleine Produktion aufgebaut worden. Aber insgesamt die Investitionen aus China sind marginal. Absolut marginal. Es deutet eher darauf hin, dass man hier keinen Grund sieht, in Russland zu investieren, dass man es als zu riskant erachtet. Vor allem, dass man es eigentlich im Inland machen will und exportiert. Nochmal ganz kurz resümierend, was Russland betrifft, würden Sie die Frage offen lassen, Sieger oder Verlierer langfristig? Kurzfristig sieht es ja so aus, dass die Wirtschaft sehr robust und widerstandsfähig ist und weiter stärker, als man es gedacht hat. Mittel- und langfristig sind Sie skeptisch, was eher Verlierer?
Also ich, es ist eine offene Frage, was langfristig passiert. Sie haben richtig gesagt, kurzfristig, also momentan ist die Lage nicht schlecht für die russische Wirtschaft. Langfristig glaube ich schon, dass es durchaus Faktoren gibt, die das russische Wirtschaftswachstum beeinträchtigen könnten. Ja, das ist zum Teil der fehlende Zugang zu manchen westlichen Technologien, der wichtig war, um ein Beispiel zu geben, zum Beispiel die Flüssiggasproduktion. Ja, die leidet unter den westlichen Sanktionen, vor allem unter den US-amerikanischen Sanktionen. Das ist das eine. Und das zweite ist, das ist die Abwanderung der qualifizierten Arbeitskräfte. Ja, das ist wiederum nicht etwas, was man kurzfristig sehen kann. Also die Auswirkungen dessen sieht man vielleicht nicht über Nacht. Aber langfristig kann das durchaus das Humankapital, das russische Humankapital beeinträchtigen. Also wir haben gesehen zum Beispiel vor 100 Jahren nach der Oktoberrevolution von 1917 gab es auch eine massive Abwanderung von russischer Aristokratie, vom russischen Bürgertum, also eher von gebildeten Schichten, von höheren Schichten aus Russland, verständlicherweise. Und das hat das russische oder das sowjetische Humankapital über Jahrzehnte geprägt. Also das hat das Humankapital über Jahrzehnte unterminiert. Es hat lange gedauert, bis eine neue intellektuelle Elite entstanden ist. Schließlich in den 50er, 60er Jahren ist es entstanden. Das war schon eine neue Generation. Also ich möchte jetzt nicht eine hundertprozentige Parallele zur Situation damals ziehen, aber ein bisschen in die Richtung könnte es auch laufen, weil die gesellschaftlichen Entwicklungen in Russland sind natürlich alles andere als gut. Das ist im Prinzip eine Diktatur, die immer härter wird. Und es gibt durchaus Anreize für viele Leute, die es können, auszuwandern.
Damit schneiden Sie ein großes Thema an. Ich würde vorschlagen, dass wir das in einer extra Folge dieses Podcasts machen. Für heute würde ich resümieren. Nach 2,5 Jahren Krieg, kann man sagen, gewonnen hat wirtschaftlich haben die USA, gewonnen hat eindeutig China, profitiert hat eindeutig auch Norwegen und diverse Transitstaaten, die ich vorher erwähnt habe, verloren hat eindeutig Europa. Abgesehen von der Ukraine, die wir heute wirtschaftlich nicht behandelt haben, da ist ohnehin klar, dass sie der Verlierer dieses Krieges in wirtschaftlicher Hinsicht mal sind und auch sonst, was das ganze Leid betrifft. Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen fürs Zuhören und verweisen schon jetzt auf die nächste Folge unseres Podcasts in 2 Wochen, wo wir uns wieder einem interessanten Phänomen der russischen Wirtschaft oder rund um die russische Wirtschaft widmen werden. Sind Sie wieder dabei? Für heute verabschieden sich Herr Wassily Astrow und Eduard Steiner.